Niedersachsen im Blick. Ein Podcast vom Politikjournal Rundblick.
Reden wir denn über die richtigen Themen? In der vorangegangenen Folge von Niedersachsen im Blick habe ich mit Klaus Wallbaum ausgiebig über das Merz-Manöver und die Migrationspolitik gesprochen. Dabei dämmerte uns schon, dass andere Themen in diesem Wahlkampf zu kurz kommen. Zum Beispiel die Wirtschaft. Vor allem der Mittelstand fordert eine Kehrtwende in der Wirtschaftspolitik. Weniger Bürokratie, niedrigere Steuern und vor allem stabile Rahmenbedingungen. Welche Stimmung herrscht wirklich in den Chefetagen? Welche Partei kann bei Unternehmen punkten und wer hat sich ins Abseits manövriert? Darüber will ich jetzt mit meinem Kollegen Christian Wilhelm Link sprechen, hier beim Rundblick, dem Politikjournal für Niedersachsen, für die Wirtschaft zuständig. Hey Christian, schön, dass du hier bist.
Hallo Niklas, ich freue mich, dass ich heute hier mal über die Wirtschaft reden darf, denn die kommt auch aus meiner Sicht im Wahlkampf ein bisschen zu kurz. Ist ja absolut nicht das Top-Thema, hinter Migration stark zurückgefallen. Aber ich finde, am US-Präsidentschaftswahlkampf hat man gesehen, damit kann man Wahlen gewinnen.
Uns hat ja vor jetzt schon fast 14 Tagen umgetrieben, dass eigentlich dieser große Wirtschaftswarntag angesagt war. Aber dann durch die Migrationsdebatte im Bundestag, das war der Tag, an dem der Entschließungsantrag der Union verhandelt wurde, ist dieses Thema in meiner Wahrnehmung total in den Hintergrund gerückt. Vielleicht bevor wir dazu kommen, kannst du noch mal sagen, wie dieser Wirtschaftswarntag, was da die Intention gewesen ist?
Das war im Prinzip der letzte Alarmruf vor der Bundestagswahl aus der Wirtschaft selber. Da gab es ein riesiges Netzwerk aus Industrie und anderen Wirtschaftsverbänden. Die Gewerkschaften waren auch mit dabei und alle wollten nochmal richtig deutlich machen, Leute, so kann es jetzt nicht weitergehen. Wir brauchen mal dringend eine Kehrtwende. Also wir rasen sehenden Auges dem Abgrund entgegen. Jeder weiß es eigentlich auch, ist ja auch in der Politik kein Geheimnis. Man sieht es ja an den Wahlprogrammen. Da gibt es ganz viele Ideen, was man besser machen könnte. Und es passiert einfach nichts, auch wenn sich die Ideen der Parteien teilweise überschneiden. Also man hat dieselben Vorschläge, aber es ist Wahlkampf und da will keiner schon was Tolles umsetzen, was man ja nachher noch sich auf die Fahnen schreiben könnte.
Jetzt wird ja eh nichts mehr umgesetzt, aber Christian, dann kommen wir jetzt erstmal zur Sache. Wie ist denn die Stimmung in der Wirtschaft nun wirklich?
Es kommt ein bisschen drauf an, wie man fragt. Es gibt da nicht so eine einzige Stimmung, aber es gibt eine vorherrschende Stimmung, kann man sagen. Es gibt ja auch ein paar Branchen, da läuft es ziemlich gut. Also das sind zum Beispiel die Energiewirtschaft, die macht gerade Rekordgewinne. Da gibt es die Versicherungen, die können halt die Beiträge anheben, wie sie wollen. Die verdienen dann immer noch gut, machen mega Umsätze. Die Pharmaunternehmen, das läuft prima. Und der ganze Life-Science-Bereich, also Orthopädie-Technik, Biochemie, das ist eine tolle Branche. Also die können sich auch nicht beklagen. Und oder nehmen wir mal das Bauhandwerk. Da steigen die Zinsen zweimal weiter, aber saniert wird halt immer. Da gibt es einen Riesenmarkt. Die Nachfrage nach Wärmepumpen, Solaranlagen ist weiterhin hoch. IT-Dienstleister sind zufrieden. Aber dann gibt es natürlich die Industrie und den Handel und da sieht es ganz anders aus. Und zwar im Prinzip durch alle Industriesektoren hinweg. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber das Gros, vor allem die für Niedersachsen so wichtige Autoindustrie, die sackt gerade so richtig ab und verliert im internationalen Vergleich unglaublich.
Also müsste man sagen, dass es keine Wirtschaftskrise ist, die wir gerade haben, sondern eine Industriekrise?
Größtenteils ja, tatsächlich ist es eine Industriekrise, aber es ist auch so, dass der Konsum unglaublich schlecht ist. Also wir hatten ja jetzt in der Corona-Zeit auch eine große Inflation, dann gab es riesen Aufholeffekte, große Tarifsteigerungen, aber die Leute geben das Geld kaum aus, sondern sparen das lieber, weil sie eben auch total verunsichert sind. Also wir haben auch eine Konsumkrise.
Viele Unternehmen sagen, so wie es jetzt läuft, kann es nicht weitergehen. Was genau kann denn jetzt nicht so weitergehen? Woran muss man arbeiten?
Also da gibt es so ein Problem mit dem Grundverhältnis zwischen Politik und Wirtschaft. Benedikt Hüppe, der Hauptgeschäftsführer der Unternehmerverbände Niedersachsen, der hat das letztens beim Industrieclub in Hannover sehr schön auf den Punkt gebracht. Er sagte, viele Gesetze bauen auf Misstrauen auf. Und das ist es, was die Unternehmen am meisten stört. Sie werden halt immer so kritisch beäugt von der Politik oder zumindest fühlen sie sich so, dass sie kritisch beäugt werden, weil immer die Politik eigentlich das Risiko sieht, wenn sie irgendwas Neues beschließt. Die Unternehmer werden eher so als Gefahrenquelle wahrgenommen und weniger als Partner. Statt das Unternehmertum dann zu fördern, werden immer mehr Kontrollmechanismen eingeführt und das hat damit zu tun, also man kennt ja so Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz, da gibt es immer mehr Berichtspflichten, immer mehr, was die Unternehmen beachten müssen, wo sie sagen müssen, okay, wir machen aber, bei uns läuft alles super, wir sind gar nicht das Problem. Da kommt immer mehr dazu und das wächst denen tatsächlich über den Kopf. Dabei versichert die Politik ja eigentlich auch, das war so gar nicht gedacht. Das geht darum, um schwarze Schafe auszusortieren, aber damit zielt man halt auf alle, trifft vielleicht auch mal ein schwarzes Schaf, aber belastet halt auch 95% der Leute, die es immer ordentlich machen und die eigentlich gar nicht das Problem sind.
Also ist das große Problem, was man ja auch immer wieder hört, die Überbürokratisierung. Was ist also, was die Wirtschaft bräuchte, wäre Bürokratieabbau.
Ja, definitiv. Also man merkt das wirklich in allen Branchen. Also es fängt an in der Industrie. Die sind halt auch besonders getroffen durch die EU-Gesetze vor allem. Aber das geht bis zum Handwerk runter. Da sind sich alle komplett einig, die Bürokratie muss weg. Und zwar dringend weg und zwar in ganz großen Maßstäben. Also da muss jeder eigentlich gucken, wo kann man noch was abbauen und am besten sofort anfangen und nicht immer warten, oh, wir sammeln jetzt erstmal, sondern das muss jetzt Schlag auf Schlag kommen, denn auch nur dadurch gehen die Kosten runter. In Niedersachsen hat man jetzt mit dem Baugesetzbuch schon mal so einen ersten kleinen, tatsächlich kann man schon was sagen, Rundumschlag gemacht. Also da ist schon viel passiert. Da sieht man dann auch, die Unternehmen waren alle super zufrieden mit dem Gesetz, weil endlich mal effektiv Bürokratie abgebaut wurde, ohne dass im Gegenzug gleichzeitig irgendwo wieder was aufgebaut wurde. Das kam super an und das könnte auch demnächst Wirkung zeigen, wenn tatsächlich nicht auf anderer Seite wieder Belastung kommt oder wenn das tatsächlich endlich mal durch unterstützende Maßnahmen dann noch bestärkt wird. Also da gibt es noch viel, was man machen könnte, in dem Baubereich vor allem, aber auch in allen anderen Bereichen.
Geben denn die Unternehmer, die darüber klagen, auch konkrete Hilfestellungen, sage ich mal, an die Politik und sagen, hier habt ihr Bürokratie aufgebaut, die braucht es eigentlich gar nicht. Denn ich glaube, dass ja, es ist ja nicht die böse Absicht der Politik, die Wirtschaft mit Bürokratie zu lähmen, sondern in der Regel stecken ja gute Absichten dahinter, die aber irgendwie etwas Falsches bewirken. Also gibt es inzwischen, also ich würde mich danach sehen, ein Handbuch, wo drin steht, hier und das müsst ihr alles streichen, das braucht ihr alles gar nicht mehr oder das brauchen wir gar nicht mehr, das behindert uns nur noch. Hat die Politik sowas schon und arbeitet es nur nicht ab?
Auf Bundesebene hatte da eigentlich Marco Buschmann, der Justizminister, die richtige Idee und hatte das auch angefangen mit
der frühere Justizminister. Ja,
Entschuldigung. Genau. Und hatte dann einen guten Ansatz mit dem Bürokratieentlastungsgesetz. Da hat er gefragt, hier, liebe Wirtschaft, was habt ihr denn für Ideen? Da kamen auch unglaublich viele Vorschläge rein, aber umgesetzt wurde am Ende eine Handvoll nur davon. Und so geht es halt nicht. Das hat am Ende fast schon für mehr Ärger gesorgt, als es der Wirtschaft gezeigt hat, okay, wir hören auf euch. Jetzt kommt man sich erst recht ungehört vor. In Niedersachsen läuft es gerade ein bisschen besser. Da sind die Unternehmen auch nicht so unzufrieden mit der Landesregierung, weil die auch gerade tatsächlich, es gibt so eine Clearingstelle, heißt die. Die soll darauf achten, dass niedersächsische Gesetze nicht so viel Bürokratie haben, die den Mittelstand schädigen. Und die hat jetzt neue Kompetenzen bekommen. Das ist schon mal ein super Schritt. Sowas gibt es auf Bundesebene jetzt leider nicht. Also wenn da Gesetze gemacht werden, achtet keine unabhängige Stelle nochmal drauf, ob das vielleicht zu ausufernd ist. Da gibt es zwar Anhörungen im Bundestag und im Bundesrat, aber am Ende hat das relativ wenig Auswirkungen.
Der Bund kann ja immer von Niedersachsen lernen. Ich glaube, da gibt es viel zu lernen. Glaubst du, so eine Clearingstelle auf Bundesebene wäre sinnvoll?
Auf jeden Fall. Also die muss natürlich auch Kompetenzen haben, also die muss was durchsetzen können. Das war in Niedersachsen auch so ein bisschen das Problem. Das ging bisher immer nur darum, okay, die machen Vorschläge an die Fachministerien und die Fachministerien können dann drauf hören, müssen aber nicht. Und manche haben sich dann auch tatsächlich drauf gesetzt. Da gab es dann auch großen Ärger. Jetzt ist das Thema so ein bisschen in der Staatskanzlei mehr angekommen. Auch in der Wirtschaft, im Wirtschaftsministerium von Olaf Lies. Also Stefan Weil und Olaf Lies arbeiten jetzt stark daran, das ein bisschen zu verstärken und nehmen das deutlich ernster und wollen jetzt auch einführen, dass tatsächlich diese Vorschläge aus der Wirtschaft ernst genommen werden. Das wäre natürlich toll, wenn das auf Bundesebene auch funktionieren würde.
Blicken wir nochmal ein bisschen stärker auf die Bundesebene, auf die jetzt zu Ende gehende Legislaturperiode, auf die zerbrochene Ampelkoalition. Für die Wirtschaft zuständig war der Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck. Was hast du denn hier bei den Unternehmern in Niedersachsen wahrgenommen? Wie wird Robert Habeck da beurteilt?
Also als grüner Bundeswirtschaftsminister hat das natürlich immer schon mal schwer gehabt. Anfangs, würde ich aber sagen, war erstmal sehr positiv aufgenommen worden. Also die Energiekrise hat er sehr gut gelöst. Da gab es eigentlich gar keinen Zweifel. Die Befürchtungen waren ja riesig und das lief alles sehr gut. Und danach ja tatsächlich. Also es gab keine Engpässe, es gab keine Blackouts. Gas war zwar teuer, aber das wurde gedeckelt. Das hat alles geklappt. Aber dann, als er tatsächlich mehr Freiheiten hatte zu handeln und auch mehr Aktionen anging, dann merkte man doch, sein Problem ist, er setzt zwar oft kurzfristige Maßnahmen um, aber die langfristigen Folgen davon, die hat er oft nicht so richtig durchdacht. Bestes Beispiel dafür ist das Gebäudeenergiegesetz, besser bekannt als Heizungsgesetz. Das ist handwerklich eigentlich ziemlich gut, sagen viele Experten aus der Heizungsindustrie und aus der Fachwirtschaft dann. Also wenn zum Beispiel Kai Schiefelbein von Stiebel Eltron, die stellen ja sowohl Heizung als auch Wärmepumpen her, also die haben sowohl als auch ein Business Case, egal was der Wirtschaftsminister macht beim Gebäudeenergiegesetz. Und der hat halt auch gesagt, es ist ein sehr gutes Gesetz, das sehr schlecht geredet wurde und normalerweise könnte das sogar gut funktionieren. Das Problem war halt die furchtbare Kommunikation im Umfeld herum.
Was ja auch an der Ampelkoalition lag. Also gab ja viel Gegenwind von der FDP, die zu dem Zeitpunkt ja schon harte Oppositionsarbeit in der Regierung vollführt hat.
Genau. Also man kann ja in der Sache streiten, aber wenn dann irgendwelche Gesetzesentwürfe an die Presse geleakt werden, da fragt man sich schon, also kann so eine Regierung überhaupt konstruktiv zusammenarbeiten? Und das war ja dann am Ende auch nicht der Fall. Und das Problem war ja dann, das Heizungsgesetz ist ja total nach hinten losgegangen. Man hat dann tatsächlich an den Einbauzahlen konnte man sehen, okay, die Leute setzen jetzt auch gar nicht mehr auf Wärmepumpe. Also ein paar haben es natürlich immer noch gemacht, weil teilweise ist es erforderlich. Aber viele haben gesagt, okay, jetzt reiße ich nochmal schnell die alte Gasheizung raus und bauen eine neue Gasheizung rein, bevor man mir das verbietet. Und das berichtet dann auch die Handwerkskammern und die Industrie auch. Die Leute haben nochmal auf Gas gesetzt. Und das war ja genau das, was man eigentlich verhindern wollte. Ging komplett in die andere Richtung. Und das ist so ein bisschen auch der rote Faden, der sich durch die Förderpolitik der ehemaligen Bundesregierung durchgezogen hat. Also es war vieles gut gedacht, aber so richtig bis zum Ende durchgedacht war es dann eben doch nicht. Und tatsächlich waren da viele Rohrkrepierer in der Förderung und am Ende war, glaube ich, überhaupt niemand mehr zufrieden mit dem, was die Bundesregierung überhaupt gefördert hat.
Kommen wir nochmal zur Steuerpolitik der Ampelkoalition. Wie hat die Wirtschaft denn darauf geguckt?
Steuerlast ist ja immer ein Dauerthema. Also Deutschland war noch nie ein besonders günstiges Land, wobei man sagen muss, also vor 20 Jahren waren wir da durchaus wettbewerbsfähig, teilweise auch von den Arbeitskosten gar nicht mal so hoch. Billiglohnland war Deutschland natürlich noch nie, aber mittlerweile sagen wirklich alle Unternehmen, wir zahlen so viel und bekommen dafür einfach nicht genug zurück. Ist dann so, dass die anderen Länder, denen man vorher durch Qualität, Technik und auch Innovation überlegen war, die haben deutlich aufgeholt. Es gibt ja immer die deutschen Spaltmaße, ist das der große Faktor in der Industrie. Das sind dann so die Zwischenabstände zum Beispiel zwischen irgendwelchen Bauteilen. Die sind in Deutschland besonders gering, weil wir eben hier Meister des Maschinenbaus sind. Mittlerweile machen das aber auch die Chinesen relativ gut. Die Spaltmaße sind gar nicht mehr so groß unterschiedlich. Und wenn man sagt, okay, ich will einfach nur ein Produkt günstig machen, dann kriegt man das mittlerweile auch mit chinesischen Werkzeugen hin und muss nicht vielleicht unbedingt die deutschen Werkzeugelite dazu kaufen. Da hat man aber auch ein bisschen Innovation verschlafen, muss man sagen. Das sehen jetzt auch tatsächlich viele in der Wirtschaft so und sagen, ja, vielleicht hätten wir mal ein bisschen mehr Vollgas geben müssen und nicht auf unseren Erfolgen sich ausruhen. Und jetzt ist aber das Problem, jetzt würde man gerne wieder in Innovation investieren, hat aber nicht das Geld dafür, weil das geht halt woanders hin. Das ist viel in Löhne geflossen, auch in Krisen, die man überbrücken müsste. Da ist das Eigenkapital geschrumpft. Und jetzt, wo man irgendwie ein neues Forschungszentrum aufbauen wollte, braucht man halt viel Geld. Das ist aber nicht mehr da. Und da wäre es halt schon gut, wenn man zum Beispiel die Steuern senken würde für Unternehmen. Es gibt aber auch noch andere Mittel, muss man sagen. Es ist nicht das Allheilmittel.
Nicht das Allheilmittel, also Steuererleichterungen sind das eine. Auf der anderen Seite kann der Staat ja aber, wenn er viel Geld hat, auch etwas reingeben, also subventionieren.
Ja, Subventionen sind ja immer ein Mittel gewesen. Also teilweise sind sie auch nötig. Man guckt zum Beispiel in den USA, der Inflation Reduction Act, der basiert ja auch teilweise darauf, dass man den Unternehmen tolle Anreize gibt. Das ist im Prinzip eine Art Förderung. kommt hierher, wir machen euch alles super billig und Hauptsache ihr kommt erstmal hier und schafft hier Arbeitsplätze. Das hat man ja in Deutschland auch versucht, zum Beispiel mit Northvolt, dem Batteriehersteller in Schleswig-Holstein, Riesenfabrik aufgebaut, beziehungsweise die Fabrik ist im Bau. Das Problem ist natürlich, sowas kann auch nach hinten losgehen. Wenn dann nämlich das Investment plötzlich weg ist, dann sind auch die Fördergelder weg. Das ist erstmal für den Staat doof. Zum anderen ist es natürlich doof, muss man überhaupt so viel fördern? Ein paar Unternehmen kommt das dann zugute, aber das ist schon relativ teuer. Und deswegen sagen jetzt auch immer mehr Unternehmer, eigentlich schon seit einem guten Jahr tatsächlich, wird das immer lauter, dass die Unternehmer sagen, macht doch gar nicht so viel komplizierte Förderprogramme oder streicht am besten die Förderung komplett weg und macht dafür die Steuern niedriger. Beziehungsweise entlastet einfach alle und macht es ein bisschen einfacher, anstatt dass ihr nur wenige fördert, die dann toll profitieren. Das bringt uns gar nicht so viel, sagen die. Und tatsächlich, viele Ökonomen geben denen auch recht.
Die Energiepreise hast du eben schon mal angesprochen. Weiterhin ja doch ein Riesenproblem. Warum ist die Lage immer noch so schwierig?
Ja, das Aus für das russische Gas hat uns natürlich erstmal total durcheinander geworfen, sowohl im Gasmarkt als auch im Strommarkt. Mittlerweile sind die Gaspreise wieder etwas gesunken. Der Strom bleibt aber extrem teuer. Also man muss sagen, Deutschland hat die höchsten Industriestrompreise in Europa und das belastet viele Unternehmen massiv. Besonders die energieintensiven Betriebe. Energieintensiv sind vor allem so Branchen, die so Grundstoffe machen. Also Sachen, die man nachher für alle anderen Produktionsgänge eigentlich auch braucht. Das sind Chemikalien, Glas, Papier, Beton oder Zement. Das ist ein Riesenproblem, weil am Anfang kosten die natürlich mega viel Geld, dadurch, dass die Energiepreise jetzt so gestiegen sind. Aber nachher, um die weiter zu verarbeiten, brauche ich ja auch nochmal Energie. Und dann kosten die hohen Energiepreise also doppelt viel. Das tut richtig, richtig weh. Und man sieht das vor allem bei vielen Unternehmen, die eigentlich zu amerikanischen Konzernen gehören, habe ich das in den letzten Wochen und Monaten gemerkt. Da überlegen dann die Konzerne, wo kann man denn nochmal die ein bisschen Geld sparen oder wo kann man noch was investieren? Dann gucken die Länder an, vergleichen das untereinander und da schneidet Deutschland und Niedersachsen derzeit überhaupt nicht gut ab. Also wenn man sich da anguckt, das sind zum Beispiel so Konzerne wie Dow, das ist ein großer Chemieriese in Stade, oder ExxonMobil, die machen hier Öl- und Gasförderung. Und da sagen dann die Konzernmütter, Deutschland, ihr seid viel zu teuer. Also wenn das Land das jetzt nicht in den Griff kriegt, dann wickeln die euch zur Not ab. Ihr seid erstmal raus und wir gucken mal, was in Osteuropa los ist. Wir gucken, was in Südamerika los ist, weil da sind die Preise viel, viel niedriger. Und das Know-how ist halt mittlerweile auch fast schon auf einem vergleichbaren Niveau wie in Deutschland.
Wenn es um günstigen Strom geht, dann gibt es auch immer wieder die Diskussion darüber, ob man nicht zurück sollte zur Atomenergie. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass das in diesem Wahlkampf nochmal ein Thema werden könnte. Ist es aber scheinbar schon, oder? Wie guckt denn die Wirtschaft auf das Thema Atomenergie?
Ja, das ist ganz kurios. Man hat sich ja lange gewehrt in der Wirtschaft selbst auch gegen das Atom aus. Also die Wirtschaft und auch die energieintensiven Betriebe waren die größten Mahner, auch die Energieunternehmen selbst. Mittlerweile sagen aber alle, okay, das Thema ist durch. Jetzt fand ich es sehr bezeichnend. Letztens beim Wirtschaftsrat Niedersachsen war das auch mal kurz ein Thema. Dann brachte das tatsächlich jemand aus dem Publikum nochmal an. Aber wie ist es denn mit der Atomkraft? Und dann habe ich mal so rumgeguckt, wie die anderen Unternehmer das so gesehen haben. Und es war einfach nur noch ein großes Gähnen. Und selbst die Leute aus der Energiewirtschaft, die ich mir angeguckt habe, die schütteln nur noch mit dem Kopf und meinen, das Thema ist vorbei. Also keiner investiert in Deutschland mehr in Atomkraftwerke. Da muss sich hier grundsätzlich was ändern. Vorher passiert da wirklich gar nichts mehr. Und diese Änderung wird es nicht geben. Also das ist klar, keiner schafft mehr einen Planungshorizont für ein Energieunternehmen, dass sie 30 Jahre hier ein Atomkraftwerk betreiben wollen.
Also ist es eher so eine nostalgische Debatte, wenn doch nochmal jemand sagt, aber was ist denn mit der Atomkraft?
Ja, genau. Also das ist reine Nostalgie. Es wird dann manchmal verwiesen auf die ganz neuen Atomkraftwerke vom neuesten Typus. Die mögen ja auch ganz gut sein, aber da sieht man auch, in Deutschland ist viel zu kompliziert, um das erstmal wieder problemlos innerhalb der nächsten 5 Jahre oder so zu bauen, das wäre überhaupt kein Thema. Und dann baut man in Großbritannien ja derzeit ein großes Atomkraftwerk und die Kosten explodieren. Und wer dann sagt, ja, aber die Erneuerbaren sind so teuer, die funktionieren ja gar nicht ohne staatliche Subventionen. Da darf man nicht mit dem Gegenargument Atomenergie kommen, denn die ist noch viel, viel teurer.
Zum Abschluss, lass uns mal in die Zukunft schauen. Am 23. Februar wird der neue Bundestag gewählt. Dann muss sich eine Koalition finden. Es ist noch sehr ungewiss, welche Konstellation sich da durchsetzen könnte. Aber mal aus der Perspektive der Wirtschaft. Was wünscht sich denn die Wirtschaft von der nächsten Bundesregierung und was meinst du, welche Koalitionskonstellation könnte das am besten umsetzen?
Ich habe mir mal die ganzen Aufrufe der verschiedenen Unternehmensverbände und der Wirtschaftsverbände durchgeguckt, was sie so fordern. Ich habe 4 Kernforderungen gefunden. Die Wirtschaft will Planungssicherheit, weniger Bürokratie, wettbewerbsfähige Energiepreise und eine einfachere Fachkräfteeinwanderung.
Alles ganz einfach, oder?
Ja, im Prinzip gibt es dafür schon relativ viele Ansätze. Da müsste man halt mal anfangen, das umzusetzen. Das wird auch nicht ganz billig. Also die Frage ist die der Gegenfinanzierung. Da gibt es leider wenig Vorschläge. Aber das ist vielleicht auch ein Problem. Das kann man dann im zweiten Schritt überlegen. Das Problem ist, wer setzt das durch? Theoretisch gibt es ja Überschneidungen zwischen Positionen, aber man hat ja an der Ampel gesehen, trotz Überschneidung, so einfach ist das nicht. Außerdem eine Ampel 2.0, die würde es wirklich sehr, sehr schwer haben, nochmal das Vertrauen der Wirtschaft zu gewinnen. Ich glaube nicht, dass das tatsächlich eine zukunftsfähige Option wäre. Außerdem mehrheitstechnisch ist ja auch schwierig. Ich glaube auch nicht, dass die Beteiligten das wollen. Aus der Wirtschaft will man natürlich immer gerne, gerade aus der niedersächsischen Wirtschaft raus, entweder eine große Koalition, ehemals große Koalition, SPD, CDU.
Wäre eher umgekehrt. CDU/CSU mit SPD in diesem Fall?
Genau, aus niedersächsischer Sicht wäre es noch andersrum gewesen, aber das könnte sich auch schon bald drehen. Und was natürlich immer reizvoll ist aus der Industrie heraus oder auch aus vielen anderen Wirtschaftsverbänden, ist halt ein schwarz-gelbes Bündnis. Da fragt man sich aber gerade, reicht das zusammen? Und Tendenz ist eher nicht. Und dann gibt es ja noch die AfD, die wahrscheinlich zweitstärkste Partei wird am Ende bei dieser Bundestagswahl. Und da gab es jetzt eine interessante Umfrage unter den führenden deutschen Wirtschaftsinstituten, was die denn von der Wirtschaftspolitik der AfD halten und wie die bewerten. Und das Urteil war vernichtend, muss man sagen. Also wirklich, wirklich alle großen Wirtschaftsforschungsinstitute haben gesagt, also das geht überhaupt nicht, das macht hinten und vorne keinen Sinn. Es bringt nichts, wenn wir jetzt die Windkraft abreißen. Also Atomkraft kann man nicht wieder aufbauen. Wir brauchen die Fachkräfteeinwanderung ganz dringend und wir können uns nicht abschotten gegen das Ausland und ein EU aus. Das ist sowieso, das wäre der vollkommene Tod für die deutsche Wirtschaft.
Zumal ja Windräder auch privat betrieben werden. Also ich glaube, dass sich ein Wirtschaftsunternehmer, der sich überlegt hat, Windräder zu bauen, nicht freut, wenn die AfD kommt und die abreißt. Ja.
Das sind die einen. Zum anderen, die Kommunen finden das auch nicht so toll, denn die bringen ganz schön gute Gewerbesteuer vor Ort. Und jetzt gibt es ja noch in Niedersachsen zum Beispiel, gibt es noch die Akzeptanzabgabe. Da gibt es noch mal mehr für die Kommunen, was da hängen bleibt. Damit kann man dann einen schönen Kindergarten auch mal bezahlen. Das bringt gerade so den Landkreisen an der Küste deutlich mehr als ein Atomkraftwerk irgendwo in Süddeutschland.
Die Wirtschaftspolitik ist jetzt nicht das einzige Politikfeld, das in diesem Wahlkampf zu kurz kommt. Deshalb habe ich auch noch mit einem anderen Gast gesprochen. Jetzt aber erstmal vielen Dank, Christian, für dieses Gespräch und den Einblick in die Wirtschaft.
Vielen Dank.
Bei mir ist jetzt Hans-Joachim Lenke, Vorstandssprecher der Diakonie Niedersachsen und stellvertretender Vorsitzender der Landesarbeitsgemeinschaft Freie Wohlfahrtspflege hier in Niedersachsen. Herzlich willkommen, Herr Lenke.
Schön, dass ich da sein darf. Danke.
Zuversicht, das ist ein Wort, das man in diesem Wahlkampf vielfach hören kann. Manche Parteien plakatieren es, andere sprechen schon seit langem davon, dass die Zuversicht etwas ist, was wir zurzeit dringend brauchen. Bevor wir jetzt gleich über ein ganz konkretes Thema sprechen, Herr Lenke, wollte ich mit Ihnen einmal im Abstrakten bleiben und Sie fragen, wie Sie das denn wahrnehmen mit der Zuversicht hier im Land. Ist die da? Fehlt es daran?
Ich habe den Eindruck, dass Zuversicht gerade Mangelware ist. Wenn es denn stimmt, dass Wirtschaft zu einem erheblichen Teil Psychologie ist, dann wundert es mich nicht, dass wir auch da gerade ein Problem haben. Ich wundere mich manchmal darüber, dass wir kaum noch etwas Gutes finden an Produkten, an Strukturen, an Infrastrukturen. Und ich habe schon den Eindruck, da wird auch in gewisser Weise ein Land demontiert. Und ich wünschte mir, dass wir auch wieder uns ein bisschen darauf besinnen würden, dass es uns in unserem Land doch nach wie vor so gut geht wie in kaum einem anderen. Und so gut, wie es uns hier geht, geht es ganz vielen Menschen zeitgleich irgendwo auf der Erde nicht. Und das würde ich schon gerne nochmal auch betonen. Und dann findet man vielleicht zu einer gewissen Dankbarkeit, dass das so ist. Und vielleicht auch zu einem Blick über den eigenen Tellerrand und damit auch zu einer gewissen Offenheit und Offenherzigkeit im Umgang mit den Menschen, denen es nicht so gut geht.
Blicken Sie denn genau deshalb, weil es aktuell nicht so ist, dass wir sehr sorgenvoll sind und vieles vielleicht auch schlecht geredet wird, blicken Sie deshalb selber mit Sorge auf diese Bundestagswahl?
Meine größte Sorge ist, dass wir keine solide Mehrheit im demokratischen Spektrum finden werden. Und dass wir in eine Situation geraten, wie sie sich in Österreich jetzt entwickelt hat, das fände ich verheerend. Und da würde ich mir wünschen, dass alle demokratischen Parteien in den aktuellen Auseinandersetzungen auch mal an den 24. Februar denken. Denn es ist ja nicht damit zu rechnen, dass eine Partei alleine eine Regierung stellen kann. Das heißt, man wird miteinander reden müssen. Und es wäre gut, wenn man das Maß an Verletzungen und die Tiefe der Gräben nicht unnötig größer macht, als es sein muss. Und da wäre mir schon sehr daran gelegen, dass man Maß und Mitte findet in der Diskussion, dass man nicht nur polarisiert und emotional zuspitzt, sondern auch Sachargumente ein gewisses Gewicht haben.
In der ersten Hälfte dieses Podcasts haben wir über die wirtschaftliche Lage in Deutschland und in Niedersachsen gesprochen und wie sich die auf den Wahlkampf auswirkt. Es ging ja auch darum, dass die Wirtschaft ja bergauf gehen soll, dass es ein drängendes Anliegen vieler Bürgerinnen und Bürger, vieler Wählerinnen und Wähler ist. Eine starke Wirtschaft, die braucht es aber auch, damit der Sozialstaat läuft. Und umgekehrt wiederum braucht es staatliche Angebote, damit die Wirtschaft laufen kann. Es braucht gute Bildung, gute Ausbildung, damit wir auf der einen Seite selbstständige und selbstbewusste junge Menschen haben, aber auch damit wir gute Arbeitskräfte haben. Ein Angebot, und darüber wollen wir jetzt gemeinsam reden, ein Angebot, das an dieser Stelle ansetzt, das sind die Jugendwerkstätten. Mehr als 90 davon gibt es in Niedersachsen. Die Diakonie ist einer von mehreren Anbietern. Herr Lenke, was passiert denn in diesen Jugendwerkstätten? Was macht die für Sie so wichtig?
Die Jugendwerkstätten sind ein Angebot, von dem wir nicht ein zweites Parallel haben. Es ist ein Angebot für junge Menschen, die in der Regel auf eine schwierige Schulgeschichte zurückblicken, die viel Scheitern erlebt haben, die ganz häufig ohne einen Schulabschluss die Schule verlassen haben. Das teilen sie mit ungefähr 47.000 jungen Menschen in diesem Schuljahrgang 2021. Das ist viel, denn kein Schulabschluss heißt in der Regel, dass es ganz schwierig wird mit einer Ausbildung, also zwei Drittel werden keine Ausbildung abschließen und kein Schulabschluss, keine Ausbildung heißt in der Regel, dass man in prekären Verhältnissen unterwegs ist. Insofern muss uns daran gelegen sein, jungen Menschen, die aus welchen Gründen auch immer in der Schule nicht reüssiert haben, nicht zu vermitteln, ist auch egal, dann eben nicht, sondern zu investieren, damit diese jungen Menschen eine Erfahrung von Gelingen machen und dann auch eine Chance haben auf einem Arbeitsmarkt, der ja eigentlich sich zunehmend zu einem Arbeitnehmermarkt entwickelt hat, wirklich Fuß fassen zu können. Also die Nachfragesituation ist gut und jetzt müssen wir gucken, wie können wir diese jungen Menschen so zurüsten, dass sie dann auch eine Chance haben, im Arbeitsalltag bestehen zu können. Dafür braucht es ganz basale Tugenden, dass man pünktlich ist, dass man seinen Chef vielleicht blöd findet, aber es ihm nicht unbedingt mitteilen muss, dass man nicht arbeitet so lange, wie man Lust hat, sondern eben vereinbart worden ist und dass man eben auch entdeckt, was man gut kann. Diese jungen Menschen haben oft in der Schule primär gelernt, dass sie es nicht können. Keine gute Basis für gelingendes Leben. Und für mich ist deswegen die Jugendwerkstatt ein ganz wichtiges Instrument, um auch Selbstbewusstsein zu stärken. Wenn Sie 18, 19, 20 Jahre alt geworden sind und Ihr primärer Blick auf die eigene Person ist Scheitern, das ist nicht gut, auch für Selbstbewusstsein, auch nicht für die Lebensfreude. Und deswegen brauchen wir diese Instrumente. Ich kenne keinen Landtagsabgeordneten, der eine Jugendwerkstatt in seinem Wahlkreis hat, sie besucht hat und zu dem Ergebnis kommt, was da gemacht wird, ist überflüssig. Im Gegenteil, in vielen Gesprächen höre ich, dass dort eine gute und wichtige Arbeit gemacht wird.
Die Jugendwerkstätten sind ein Angebot, das eigentlich eine Lücke füllt zwischen der schulischen Bildung, die vom Staat organisiert wird, und dem Einstieg ins Berufsleben. Die Jugendwerkstätten versuchen dort zu vermitteln, eine Scharnierfunktion einzunehmen. Sie werden aber eben nicht direkt vom Staat organisiert. Es gibt Träger, die dieses anbieten. Aber bei der Finanzierung geht es dann doch darum, dass auch der Staat Geld dazu gibt. Das ist nun bei den Jugendwerkstätten Städten immer eine heikle Geschichte. Die Finanzierung ist relativ kompliziert. Es gibt verschiedenste Töpfe, die da mit reinkommen, die auch teilweise unterschiedliche Fristen haben. Es gibt Geld vom Land, über die N-Bank wird das hier verteilt. Da sind aber auch EU-Gelder mit drin, über den Europäischen Sozialfonds. Die Kommunen geben Geld und der Bund gibt auch Geld dazu über die Jobcenter. Dieses Geld über die Jobcenter, das steht nun auf der Kippe. Dort muss deutlich gespart werden. Deswegen wird auch bei den Jugendwerkstätten gespart. Herr Lenke, welche Auswirkungen kann das denn haben oder hat es jetzt womöglich schon?
Ich finde, dass das ein sehr schönes Beispiel ist, wie sich abstrakte Gesetzgebung eben vor Ort auswirkt. Im Bundeshaushalt, dem vorläufigen, sind die Mittel für die Bundesagentur gekürzt worden. Und das sind Mittel, die gehen hier in Hannover an die Jobcenter. Und die Jobcenter kaufen dann quasi Leistungen bei den Jugendwerkstätten ein. Also eine Maßnahme wird eingekauft. Wenn die kein Geld haben, wird das eben nicht eingekauft. Und das führt dann dazu, dass die ohnehin immer schwierige Situation, Sie müssen sich vorstellen, die älteste Jugendwerkstatt hier in Hannover ist 42 Jahre alt und ist immer noch ein Projekt. Das heißt, sie hat keine regelhafte Finanzierung. Das ist immer ein Thema von Zittern und Bangen. Seitdem ich im diakonischen Werk arbeite, ist das ein Dauerbrenner. Immer wieder die Frage, wie sieht das aus nach dem Auslaufen der Förderung mit den ESF-Mitteln? Immer viel Zittern und Bangen und das kann eigentlich auf die Dauer nicht sein. Wir brauchen da eine geordnete Finanzierung, wenn denn die politische Meinung ist, und die höre ich bisher, dass das ein wichtiges Angebot ist. Denn die Zahl der Jugendlichen, die ohne Schulabschluss die Schule verlassen, ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Also der Bedarf wird eher größer denn kleiner.
Das Wesen eines Projektes ist es ja, dass es zeitlich befristet ist. Man hat eine Idee, man setzt dieses Projekt ein und dann ist es aber irgendwann vorbei. Wenn etwas seit 42 Jahren läuft, kann man eigentlich von einem Projekt nicht mehr reden. Von daher ist tatsächlich hier der Projektstatus sehr zweifelhaft. Das heißt also, man muss diese Finanzierung auf andere Füße stellen. Dieses Konstrukt, das es jetzt gibt, scheint nicht richtig zu funktionieren. Was ist denn Ihre Vorstellung, Ihre Erwartungshaltung an die Politik, wie man dieses fragile Finanzierungsmodell für die Jugendwerkstätten künftig ändern sollte?
Also schon seit längerem ist es der Wunsch der Jugendwerkstätten und ihrer Träger, dass es eine Landesfinanzierung gibt, also man sich unabhängig macht von den Förderkriterien des ESF. Ich bin damit selbst auch schon verschiedentlich vorstellig geworden. Die Schwierigkeit ist immer, dass es nicht zur Haushaltslage passen will. Trotzdem würde ich sagen, auch nach den Signalen, die es am Beginn der letzten Förderperiode gegeben hat, dass das zunehmend weniger passig ist. Also das Angebot, das gemacht wird und die Förderkriterien des ESF, dass das Land sich rechtzeitig Gedanken machen muss, ob es nicht angezeigt ist, eine Finanzierung im Rahmen des Landeshaushaltes vorzunehmen. Ich weiß, das passt nicht in die Zeit. Trotzdem glaube ich, dass wir schauen müssen, dass dieses Angebot eines ist, das zurzeit unseres Erachtens kaum etwas Vergleichbares im Spektrum hat. Also wir können nicht sagen, wenn es keine Jugendwerkstätten gibt, dann haben wir 1, 2, 3, 4 andere Angebote, die das ersetzen können. Gerade deshalb ist es so wichtig und ist auch eine echte Chance für junge Leute.
Haben Sie denn den Eindruck, dass diese Dringlichkeit in der Politik noch nicht erkannt wurde?
Naja, die Dringlichkeit schon. Solange man die Möglichkeit hat, das mit ESF-Mitteln abzufangen, war das ja für die Politik immer die Möglichkeit, auch im eigenen Gestaltungsrahmen das Angebot aufrechterhalten zu können. Nur, dass es jetzt quasi uns von hinten in die Hacken schlägt, dass an einer Stelle, an der wir nicht damit gerechnet haben, nämlich dem Zuschuss für die Bundesagentur und damit den finanziellen Möglichkeiten der Jobcenter Leistungen zu kaufen, dass das doch jetzt aber deutlich wird, das ist zu fragil, gerade für die Bedeutung dieses arbeitsmarktpolitischen Instruments.
Haben Sie denn die Hoffnung, dass nach der Bundestagswahl an diesem Haushalt doch nochmal etwas gedreht wird und der Bund seine Förderung für die Jobcenter und damit für die Jugendwerkstätten doch wieder erhöht? Oder sagen Sie, das ist uns zu unsicher, diese Hoffnung wollen wir gar nicht so sehr aufbauen. Wir setzen eher aufs Land und richten unsere politische Arbeit eher in diese Richtung.
Also wir haben ganz klar die Erwartung, dass auch im Rahmen einer Bundeshaushaltserstellung nochmal genau geschaut wird, wie denn Sozialpolitik insgesamt gestaltet und finanziert werden kann. Wir haben ja eine ganze Reihe von Baustellen und meine große Sorge ist, dass dieses Thema, das ja im Wahlkampf kurioserweise keine Rolle spielt, dann auch in der praktischen Gestaltung des politischen Alltags entsprechend Gewicht hat. Und ich finde, wir können uns nicht hinsetzen und auf Bürgergeldempfänger schimpfen, wenn wir jungen Menschen die Möglichkeit nicht geben, Defizite auszugleichen und im beruflichen Alltag zu finden. Ich möchte mal deutlich machen, das sind in der Regel junge Menschen, die so viel ungute Erfahrungen gemacht haben, dass normalerweise ein Ausbildungsbetrieb dankend ablehnt oder selbst wenn er sagt, ich traue mir das zu, er feststellt, ich bilde Handwerker aus, ich bin aber kein Sozialpädagoge. Deswegen arbeiten auch in den Jugendwerkstätten pädagogische Mitarbeiter, die eben auch ja gerade diese psychologische Zurüstung der jungen Menschen und Unterstützung dann eben auch leisten können. Und das sollten wir nicht vergessen. Und ich glaube, wir brauchen insgesamt Maßnahmen, damit wir Menschen, die aus welchen Gründen auch immer durchs Rost gefallen sind, jetzt nicht einfach liegen lassen. Denn wenn wir ehrlich sind, wir brauchen ja die Arbeitskräfte. Also ich finde, es ist ein Gebot der Humanität, aber es ist auch ein Gebot der Schlauheit, nicht zu sagen, da können wir gut drüber hinwegsehen, sondern wir müssen uns um jeden Einzelnen bemühen, auch wenn es mühsam ist.
Wir haben gerade schon angedeutet, dass in diesem Bundestagswahlkampf nicht besonders viel über Sozialpolitik debattiert wurde. Wir haben uns jetzt ein sozialpolitisches Thema hier herausgegriffen, aber wenn wir mal einen Schritt zurücktreten und auf diesen doch sehr anderen, verkürzten, turbulenten Wahlkampf schauen, haben Sie das Gefühl, dass wir über die falschen Themen sprechen?
Wir reden vor allen Dingen über soziale Themen in einer Art und Weise, die mich irritiert. Ich habe den Eindruck, dass in mancher Diskussion es vor allen Dingen darum geht, Menschen verächtlich zu machen, also die besagten Bürgergeldempfänger, die allesamt faul sind, was faktisch einfach nicht stimmt. Das sind ganz viele Aufstocker bei, also Leute, die in ihrem regelhaften Job zu wenig verdienen. Das sind häufig Alleinerziehende bei, die keine Kinderbetreuung haben. Also weit gefehlt, das ist nicht so, dass das Leute sind, die es auf dem Sofa schöner finden als in der Arbeit. Und neben dem verächtlich machen, habe ich den Eindruck, dass mit so einer Attitüde gesprochen wird, als sei der Sozialstaat etwas, das auch gut geschrumpft oder gar weg kann. Ich glaube, dass übersehen wird, dass wir in unserem Land ein Instrument brauchen, um kapitale Lebensrisiken abzufedern, wenn ich meinen Job verliere, wenn ich arbeitsunfähig werde aufgrund einer Krankheit, eines Unfalls, dass es da ein Auffangnetz gibt. Und ich glaube auch, dass der Sozialstaat eine Aufgabe hat, die sehr ungleichen Bedingungen von Menschen beim Start in ihr Leben auch ein Stück auszugleichen. Nochmal zu den jungen Menschen. Ich finde es frappierend, diese gut 47.000. Wir sehen, dass mittlerweile die Zahl der Kinder, die in bildungsfernen Milieus aufwachsen, deutlich zunimmt. Und da können wir nicht einfach zugucken. Ich halte das wirklich auch für ein Gebot der Vernunft, dass wir Instrumente stärken, Chance erhöhen, auf das Motto Aufstieg durch Bildung, das auch wahr werden zu lassen. Dazu gehört eben eine gute und kluge Sozialpolitik. Und ich wünsche mir sehr, dass in einer neuen Regierung diesem Thema dann auch das Gewicht gegeben wird, das ihm im Wahlkampf verwehrt wird.
Zumindest in dieser Podcast-Folge haben wir der Sozialpolitik ein bisschen mehr Raum gegeben. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Lenke.
Ich danke Ihnen.
Niedersachsen im Blick. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de.